Ich freue mich, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst. Du hast offene Fragen zu deinem hohen Blutdruck und fühlst dich damit manchmal alleingelassen? Bei mir geht es nicht nur um Zahlen, sondern um dich als ganzen Menschen. Wir schauen gemeinsam, was dich belastet und finden Wege, wie du seelisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht kommst. Deine Gesundheit ist mehr als nur dein Blutdruck. Und ich helfe dir, das zu verstehen und umzusetzen. Hör dir die Podcast-Folgen an und du bekommst ein umfangreiches Verständnis deines hohen Blutdrucks. Besuche runtermitdemblutdruck.de und lass uns zusammen deinen Weg zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit finden. Du bist es wert. Und wenn du noch offene Fragen hast, kannst du mich gern per E-Mail kontaktieren. Meine Adresse ist info@runtermitdemblutdruck.de.
Wie so eine Forschungsreise, sage ich immer ganz gerne. Wir erforschen jetzt deinen Körper im Innen und du erfüllst, was ist es wirklich, wo finde ich das Thema zu dieser Bewertung, den Ursprung, waren es Aussagen vielleicht von Mama und Papa, waren es Situationen in der Schule, war es ein Lehrer, ein Trainer, irgendwas, was mich in eine solche Prägung gebracht hat und was ständig dafür sorgt, dass mein Blutdruck hochgeht, weil ich ständig im Inneren unbewusst damit beschäftigt bin, dieses Bild immer wieder zu erzeugen von mir. Und mein System arbeitet dauerhaft im Hochleistungsmodus. Das ist, als würde ein Hochleistungssportler 24/7 Gas geben.
Ja, hallo. Nach dem letzten Podcast hatte ich dir versprochen, dass ich mal wieder nicht mehr allein sein wollte am Mikrofon. Und deswegen habe ich heute die Michaela Geffers eingeladen. Und ich bin riesig froh, dass sie sich bereit erklärt hat, dir ihre persönliche Haltung zu dem Blutdruck mitzuteilen und vielleicht Wege zu zeigen, die mal nicht medikamentös sind, sondern die wirklich mal etwas andere Wege sind, um deinen Blutdruck besser zu verstehen und vielleicht auch in den Griff bekommst. Ja, wer ist Michaela Geffers? Michaela Geffers kenne ich schon sehr lange. Ich bin mit ihr befreundet und sie hat ein, ich sag mal so für mich, der so ein Standardleben hatte, sag ich mal, ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Sie ist erstmal nach dem Abitur zur Hotelfachfrau geworden und dann ist sie relativ schnell ins Ausland gegangen und anschließend in einer großen Firma ins Personalmanagement sehr erfolgreich eingestiegen und dann hat sie sich entschlossen, eine Familie zu gründen. Und mit der Gründung der Familie kam dann die Wandlung im Beruf. Und da möchte ich Michaela erstmal Sie herzlich begrüßen, bitten, vielleicht kurz Stellung zu nehmen, was da passiert ist. Hallo Michaela, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, hallo Harald, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast-Interview sein darf. Freue mich da total drüber. Und ja, danke für deine liebevolle Einleitung über mich. Mein Weg war, du hast gesagt, ja, sehr nicht langweilig, so kann man es sagen. Und meine beiden Töchter, ich habe eine Tochter, die ist 27 Jahre alt und eine Tochter, die ist 24 Jahre alt, die befindet sich gerade in Australien. Und die kleine Maus war auch diejenige, die mich dahin gebracht hat, dass ich das mache, was ich heute mache, nämlich als Bewusstseinstrainerin und Coach zu arbeiten. Vor 11, 12 Jahren habe ich meine eigene Praxis eröffnet. Meine Tochter und ich sind immer zwei Reibungsfeger und das ist eine Form von Kontaktaufnahme bei ihr. Sie fühlt sich dadurch einfach nochmal direkter, intensiver und sucht diese Reibung, um Wärme und Kontakt zu erfahren. Und das war von Anfang an so und ich habe damals über eine Freundin, eine Therapeutin kennengelernt, die mich im Grunde genommen auf diesen Weg gebracht hat und gesagt hat, warum machst du das nicht eigentlich selber? Und wo ich dann mit Anfang 40 gesagt habe, das kann ich doch nicht selber machen. Wie stellst du dir das vor? Soll ich jetzt nochmal eine Ausbildung machen? Ja. Und sie sagte, nee, ich nehme dich an die Hand und wir finden raus, was du brauchst, was dein Weg ist und dann machen wir das. Und es hat sich für mich relativ schnell rausgestellt, dass mein Weg die Intuition ist und das Bewusstsein. Und mein Herzensanliegen ist es, die Menschen wieder vom Kopf in ihr Herz zu führen. Dort, wo die Seele lebt und dort, wo die Intuition wohnt und wo der Körper frei werden kann. Und das ist mein Hauptanliegen, mein John Strelacki würde sagen, mein ZDE, mein Zweck der Existenz im beruflichen Kontext. Und da habe ich dann angefangen, mir Ausbildungen, Seminare zusammenzusuchen, die zu mir passen, über Systemik, was viele als Aufstellung kennen, über Energiearbeit, Körperarbeit, innere Kindarbeit, sehr wesentlich für mich. Ja, und so nahm das Ganze seinen Lauf und so bin ich jetzt heute hier, wo ich bin.
Super, wow, danke, danke. Also ich konnte ja selber schon deine eigene Kunst am eigenen Leibe erfahren. Deswegen bin ich also immer noch richtig begeistert von der Situation. Ja, du hast ein paar Begriffe gebraucht, die wir vielleicht mal einmal zu Beginn klären sollten. Was ist denn Intuition für dich im Unterschied zu dem, was bei mir im Kopf stattfindet?
Fragt der Arzt die Therapeutin.
Sehr gut.
Ja, also Immanuel Kant hat mal gesagt, ich denke, also bin ich. Und Damasio hat gesagt, ich fühle, also bin ich. Und für mich ist das im Hinblick eines Kindes immer sichtbar. Ein Kind geht immer über das Erleben des Körpers und es fühlt. Und Intuition ist etwas, was ich spüre. Es ist etwas, was ich wahrnehme im tiefsten Inneren. Ich kriege einen Impuls, ich kriege eine Ahnung für etwas. Manchmal kennen die Menschen etwas, das sie, bevor sie eine Situation oder eine Entscheidung treffen, einen kurzen Impuls haben oder eine kurze Ahnung haben, gehen aber den anderen Weg, weil der Kopf gesagt hat, nee, geh mal da lang, und stellen dann hinterher fest, war nicht so eine gute Entscheidung. Und ihnen fällt manchmal wieder ein, im Vorfeld war da ein kleiner Impuls, der angeklopft hat und gesagt hat, das ist der Weg, geh ihn. Wir vertrauen diesem Weg nur leider zu wenig. Oder nicht mehr, früher war das anders, weil wir so kopforientiert erzogen wurden, unsere Gesellschaft nach Leistung ausgerichtet ist und Intuition da einfach ja zu kurz kommt, sage ich mal. Also es ist ein Gespür, es ist ein Feeling, es ist ein, was fühle ich gerade, was nehme ich gerade wahr, was kriege ich für Impulse? Unglaublich wertvoll.
Intuition, jetzt kannst du vielleicht mal ein Beispiel sagen, wo kann jemand, also Blitz oder irgendein Ereignis, wo kann jemand überprüfen oder wie kann jemand überprüfen, ob er wirklich Intuitionen hat?
Also Intuition wohnt im Bauch. Ja, im Bauch, also wir kriegen aus dem Körper eine Information. Das entsteht nicht im Kopf, Kopf gehört auch zum Körper, ich weiß, aber es entsteht nicht im Kopf, es ist kein Gedanke. Das ist für die Menschen erstmal ganz schwer zu unterscheiden, was ist jetzt ein Gedanke und was ist ein Impuls oder was ist ein Gefühl. Aber wenn ich mich zum Beispiel wenn ich eine Entscheidung treffen muss und ich weiß jetzt nicht, ich will umziehen und ich weiß jetzt nicht, ziehe ich in den Ort oder in den Ort, dann könnte ich zum Beispiel auf einen Zettel schreiben, Münster, sage ich jetzt mal, und auf den anderen Zettel schreibe ich Duvenstedt. Und weiß jetzt nicht, was, bleibe ich in Duvenstedt oder ziehe ich nach Münster, dann drehe ich die Zettel um, vermische sie, ohne dass ich weiß, was wo drunter steht. Und dann stelle ich mich auf jeweils den ersten Zettel, wo ich einen Impuls bekomme, mich als erstes draufzustellen. Dann stelle ich mich drauf und fühle. Was fühle ich gerade? Das hört sich jetzt für viele Menschen wahrscheinlich komisch an.
Okay.
Genau. Aber sich vielleicht einfach mal drauf einzulassen, es braucht ja auch keiner zuzugucken. Und einfach mal wahrnehmen, was nehme ich wahr? Wackelt mein Körper? Wird es mir warm? Wird es ruhig? fühlt es sich einfach gut an. Mhm. Und dann den anderen Zettel, kleinen Moment Pause vielleicht dazwischen, und dann den anderen Zettel zu nehmen und zu sagen, wie fühlt sich das denn an? Mhm. Und dann kriege ich ein Gefühl, ein Gespür dafür, wo war es denn besser? Mhm. Wo hat es sich besser angefühlt?
Das ist sowas wie Bauchgefühl eigentlich, ne? Also im Prinzip muss man sagen, das ist wie Bauchgefühl.
Bauchgefühl ist auch sowas, übersetzt, ne? Intuition.
Ja,
genau,
ne?
Richtig.
Also wenn,
ja.
Boah, ich
hast du jetzt schön gesagt, ja.
Ich müsste eigentlich jene Entscheidung treffen, aber mein Bauch sagt, boah, das fühlt sich schwer an.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich,
ganz genau.
Genau auch so,
ja.
So eine Situation. Das ist Situation.
Ganz genau.
Und im Gegensatz dazu ist das, du nur denkst, du machst eine mathematische Rechnung, hey, das sind die und jene Vorteile oder jene Nachteile, und ich entscheide mich dann, wo die meisten Vorteile sind. Und wenn das Bauchgefühl aber dann eine Vollbremsung macht, dann sollte man sich diese Frage nochmal oder die Antwort der Frage nochmal neu überlegen. Ist das so in deinem Sinne?
Das hast
Sinn?
Du schön beschrieben,
ja.
Weil unser Kopf kann es nicht leisten, alle Pros und Kontras zu erfassen. Unser Kopf ist dazu nicht in der Lage, die Ratio ist zu klein. Aber das, was wir im Körper haben, woraus sich die Intuition auch nährt, ist um ein Vielfaches größer.
Gibt es ein schönes Beispiel für das eben halt, das Bewusstsein des Menschen wie ein Eisberg ist, der sozusagen im Wasser schwimmt, und oben siehst du den kleinen Berg, der da drauf ist, und unten drunter im Wasser ist das viel größere Volumen. Also das ist das, was im
2/3 des Unterwasser.
Unterwasserbewusstsein, ja. Oder im Unterbewusstsein,
ja,
befindet.
Genau.
Und deswegen ist es, glaube ich, klug, dass man das Unterbewusstsein mit in solche Entscheidungen mit hineinbezieht.
Ah,
haben
auf
wir schon
jeden
mal
Fall.
Ein tolles Thema abgehandelt für dich. Jetzt die Frage, was hat das mit dem Blutdruck zu tun?
Aus meiner Sicht sehr, sehr viel, weil was in dem Wort schon enthalten ist, ist ja das Wort Druck. Blut ist unser Lebenselixier, Blut ist unser Lebenswasser, sage ich mal. Das ist unser Fluss des Lebens. Und wenn ich das mal als Bildnis aufgreife, dann, wenn der Druck ansteigt, dann wird es ein reißender Fluss. Und dieser Fluss tritt dann irgendwann über die Ufer. Also übersetzt, die kleinen Blutleiterchen, die Kapillaren reißen, platzen, wie auch immer. Und das kann zu Konzentrationsschwierigkeiten führen, das kann zu Tinnitus führen. Also viele, viele Auswirkungen. Und Druck kommt nicht von außen, sondern Druck entsteht in mir in einer Form, wie ich eine Situation, ein Verhalten, eine Entscheidung, etwas, was im Außen sich zeigt, interpretiere. Mhm. Und diese Interpretation liegt zugrunde aufgrund von Prägungen in Kindheit, aufgrund von Glaubensmustern, vorgelebt von den Eltern, Überzeugungen, Traumata, die mich als Kind geprägt haben. All diese Dinge haben Einfluss darauf, dass Druck in mir entstehen kann oder dass ich eben in gewissen Situationen dieses als Druck interpretiere. Mhm. Und Blutdruck heißt, mein Innerstes ist überfordert. Die meisten Menschen äußern das auch so, sie fühlen sich überfordert, sie wissen nicht mehr, was sie zuerst machen sollen, es ist alles zu viel, sie schieben auf und der Berg wird immer größer. Das mhm. heißt, es kommt Stress und Überforderung ins System, bis zu dem neumodischen Begriff Burnout, Depression, also mhm. auch da ist das Wort Druck drinne, mhm. Deep Pressure. Mhm. Und das hat Auswirkungen somatisch, also sprich auf den Körper. Es werden mhm. Spannungen im Körper erzeugt, die sich nicht wieder lösen und symptomatisch sich ausdrücken, als auch in der Psyche durch Unruhe, durch Schlafstörungen meldet sich das System und sagt, hier stimmt etwas nicht, mhm. bitte gucke hin und bewerte neu.
Ist das so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Blutdruck für dich auch eine Differenz ist zwischen dem, was du erleben willst, und der Menge der angehäuften nicht gelösten Herausforderungen. Kann das so sein?
Ja, das kann so sein. Die Herausforderungen sind uns ja nicht immer bewusst. Und es gilt herauszufinden, wenn ich so reagiere mit Druck auf eine Situation, eine Herausforderung im Job zum Beispiel, und sie als extrem erdrückend empfinde, überfordernd, herauszufinden, warum ist das so? Also die Ursache herauszufinden, warum reagiere ich so?
Dann trage ich diese Spannung, die sich daraus ergibt. Ich meine, wenn jetzt mein Chef sagt, Messner, das geht jetzt gar nicht, was Sie da machen. Und ich habe das Gefühl, dass der ständig das nicht gut findet, was ich tue. Dann entsteht ja bei mir so ein Dauerdruck. Meinst du, dass dieser Dauerdruck sich dann auch bis in den Schlaf und in das ganze Erleben hinein fortsetzt?
Auf jeden Fall, wenn ich damit nicht adäquat umgehen kann, weil ich es nicht gelernt habe, mit diesen Situationen adäquat, also sprich in die Selbstregulation zu gehen, dass ich selbst mich regulieren kann oder in den Ausdruck gehen kann, in die Kommunikation mit meinem Chef, mit meinem Vorgesetzten und sagen kann, du, was missfällt dir denn? Was brauchst du anders? Was kann ich tun? Was kann ich verändern? Das wäre eine Variante. Und die andere Variante ist wirklich zu gucken, wieso reagiere ich so in diesen Situationen? Und das ist schwierig. Du hattest in deinem, ich glaube, vorletzten Podcast vom 4.11. zum Thema Selbstbetrachtung auch gesagt, sich selber zu betrachten und zu hinterfragen. Die kleine Schwierigkeit, die darin liegt, ist, ja, man betrachtet sich selbst, man wird es in der Tiefe nicht finden, weil der Körper uns schützt, die Seele schützt uns. Klar. Und die Gefahr, die darin liegt, ist, wenn ich es finde, bewerte ich es. Und die Bewertungen, die wir Menschen uns gegenüber ausdrücken im Inneren, sind meistens nicht positiv.
Nee, aber dann schieben wir das weg. Ne? Das
Problem, wer möchte denn, wer möchte oder wir schon, bewerten es negativ.
Wer möchte da schon was Schlechtes über sich selber denken? Du hast da gerade einen Begriff gebraucht, Selbstbetrachtung. Wie kommt man dazu? Wie kann man Selbstbetrachtung erzielen? Ich meine, ich kann mich in den Spiegel stellen und sagen, hallo Harald, da bist du. Ne? Aber Selbstbetrachtung bedeutet ja, glaube ich, irgendwie was wie innehalten und auf sich drauf gucken oder so. Oder sehe ich das falsch?
Ja, du hast gerade schon gesagt, auch wenn es mit dem Augenzwinkern war, ich kann in den Spiegel gucken und sagen, hallo Harald. Ja. Ne? In den Spiegel zu gucken ist eine wunderbare Übung, auch mit Klienten, und zu sagen, was siehst du? Was siehst du, wenn du eine ganze Weile in den Spiegel schaust, und beschreib bitte mal, was du siehst. Und das ist schon eine Challenge für die meisten Menschen, weil sie sich selbst oftmals gar nicht so lange ertragen, sich zu betrachten und festzustellen, was sie sehen. Und das ist eine kleine Herausforderung in Form von Selbstbetrachtung.
Das Verrückte ist ja, wenn du in den Spiegel guckst, bewertest du dich ja auch mal.
Natürlich.
Hab da eine Falte.
Genau. Hier, aber und damit sind wir bei der inneren Selbstbetrachtung.
Und das ist, genau. Das ist immer das Thema, glaube ich, das Bewerten da in der Nummer.
Richtig, ne? Ganz genau. Und das ist im Grunde genommen so eine Grundregel, was extrem schwer ist in unserer Gesellschaft, weil hier wird im Außen alles bewertet. Und damit bewerten wir uns auch, zu lernen, nicht mehr zu bewerten. Also weder mich zu bewerten, und wenn ich mich nicht mehr bewerte, ich bin dieses, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich habe Falten, ich habe dieses, ich habe jenes, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, da sind wir dann bei den tieferen Geschichten, dann bewerte ich auch nicht mehr im Außen.
Ja, wenn du dich selber nicht bewertest, dann bist du ja mit dir zufrieden, oder ist das falsch?
Genau, wenn ich mich selber nicht bewerte, bin ich mit mir im Frieden. Dann bin ich mit mir im Frieden und dann kann ich innehalten und mich im Innen betrachten. Dann habe ich auch den Frieden und die Ruhe dafür, mich im Innen zu betrachten, Wege der Meditation, der Atmung, zu spüren, zu fühlen vielleicht, wie fließt mein Blut? Fließt es gerade mit Druck, weil ich vielleicht aufgeregt bin? Oder fließt es ganz ruhig und ganz entspannt und mein Herz arbeitet, mein Atem fließt? Und ich bin entspannt.
Dann entspannt der Körper ja dann auch in der Nacht. Er hat dann die Chance, auch wirklich in der Nacht zu entspannen. Und es ist
richtig,
ja, du hast das ja sehr schön gesagt, dass diese Gefäßschädigung, all das, passiert ja deswegen, weil der Mensch, wenn er ständig unter Druck ist, eigentlich ständig in einem Hochleistungsmodus
richtig,
ist.
Richtig, richtig.
Und obwohl ja eigentlich eine körperliche Hochleistung gar nicht von ihm verlangt wird, wird da ständig Adrenalin, Cortisol und all das Zeug, was eben halt den Blutdruck erhöht und die Spannung erhöht, ausgeschüttet.
Richtig.
Und das heißt, du kannst also da über den Zugang zu dir selbst, wenn ich das richtig verstanden habe, deinen inneren Adrenalinstoß reduzieren.
Genau. Am besten mit Unterstützung, sage ich ganz offen, weil wir Überlebensmechanismen haben, die verhindern, dass wir in die Tiefe kommen, weil die haben uns mal, wie sie schon besagen, das Leben gerettet in ausweglosen Situationen in der Kindheit, emotional. Diese Unterstützung sorgt dafür, dass ich in die Innenbetrachtung gehen kann und rausfinden kann. Das ist wie so eine Forschungsreise, sage ich immer ganz gerne. Wir erforschen jetzt deinen Körper im Innen. Und du erfüllst, was ist es wirklich? Wo finde ich das Thema zu dieser Bewertung, den Ursprung? Waren es Aussagen vielleicht von Mama und Papa? Waren es Situationen in der Schule? War es ein Lehrer, ein Trainer? Irgendwas, was mich in eine solche Prägung gebracht hat? Meistens kommen Prägungen aus dem Elternhaus, weil die fortwährend sind. Was mich dazu veranlasst hat, mich so im Innen zu betrachten und zu bewerten, was ich dann aber nach außen transportiere und was ständig dafür sorgt, dass mein Blutdruck hochgeht. Weil ich ständig im Inneren unbewusst damit beschäftigt bin, dieses Bild immer wieder zu erzeugen von mir. Und mein System arbeitet dauerhaft im Hochleistungsmodus. Das ist, als würde ein Hochleistungssportler 24/7 Gas geben. Und das, unser Körper kann sehr, sehr viel. Er ist komplex, aber er ist fantastisch. Aber das kann er nicht leisten.
Man weiß ja, dass aus diesen Hochleistungssportlern, die haben ja zwischen ihren Leistungsanforderungen eher einen niedrigen Blutdruck und eine ganz niedrige Herzfrequenz auch, während dass der unter einer ständigen Anspannung steht, ein Licht hat. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Wenn man den Menschen erzählt, ja, sie haben durch den hohen Blutdruck jetzt ein verdicktes Herz, dann sagen die viele, oh, hat der Sportler auch. Ja, der Sportler hat aber ein anderes verdicktes Herz und das hat nichts mit diesen Mengen Daueradrenalin zu tun, sondern mit ganz anderen Anpassungsphänomenen zu tun. Vielen Dank. Was würdest du denn jetzt den Menschen anbieten? Sagen, boah, jetzt kommt einer zu dir und sagt, boah, ich fühle diesen inneren Druck. Ich meine, da muss ja erstmal das Bewusstsein da sein.
Genau, ne? Ganz genau.
Ich fühle, oder nicht die Bewusstsein, aber das Bewusstsein dafür da sein, dass da, sage ich mal, eine therapeutische Möglichkeit besteht. Die wird ja dann nur dann bestehen, wenn es keine anderen Ursachen gibt, die direkt körperlich den Blutdruck erhöhen. Wobei man natürlich auch sagen kann, hallo, wenn der Körper dir den Blutdruck erhöht, egal auf welche Weise, kann das immer auch was mit dir selbst zu tun und mit deinem Inneren zu tun haben.
Kann nicht, hat es, definitiv.
Ja. Und was würdest du denn dem Menschen empfehlen, der jetzt zu dir kommt und sagt, boah, ich habe jetzt einen innerlichen Druck oder ich habe einen erhöhten Blutdruck und ich fühle, dass das möglicherweise was mit meinem inneren Druck zu tun hat?
Dann geht es praktisch auf die sogenannte Forschungsreise, dass ich auch erfrage, wie sind deine Lebensumstände, seit wann hast du das? Gab es Auslöser zu dieser Zeit, als das begonnen hat? Scheidung, Trennung, Verlust, ne, sind häufig dann auch so Dinge, die Menschen nicht bewältigen können oder wo sie nicht wieder raustreten können, wo ein innerer Druck zurückbleibt. Und dann begeben wir uns praktisch in die Tiefe und finden raus. Manchmal arbeite ich dann auch mit dem Unterbewusstsein, also über Imagination, also tiefe Reisen ins Unterbewusstsein. Derjenige ist voll ansprechbar, hat aber den Kopf ausgeschaltet. Und das fällt den meisten Menschen dann etwas leichter, runterzureisen in die Tiefe, im Körper zu spüren, über den Körper manchmal zu gehen. Wo fühlst du den Druck? Darüber in der Psychosomatik die Übersetzung rauszufinden der Organe, was ist jetzt seine Hauptemotion, Wut und Trauer, was sitzt da drunter, wo kommt das her, auch in die Instinkte zu gehen, Und dann letztendlich landen wir im Grunde genommen immer im familiären Bereich, wo es innere Auslöser, Dinge gab, die das Kind emotional von der Psyche nicht bewältigen konnte, die dazu führen, dass sich die Dinge im Erwachsenen später in Form von Blutdruck zum Beispiel äußern, weil er eine innere Druckinterpretation hat, Bewertung hat, die er nicht abstellen kann.
Was denn Imagination ist? Hast du
einen Begriff dafür? Imagination, ja, das werde ich öfter gefragt. Also auf kindlicher Ebene würde man sagen, es sind Fantasiereisen. Also das Kind hat eine blühende Fantasie, sagen wir oft. Und wir Erwachsenen tun das häufig ab und sagen, das ist kindlich und das ist albern. Nein, es ist fantastisch, weil unser Unterbewusstsein unglaublich bilderreich ist. Und wenn ich Meditationsabende gebe, dann tauchen auch Fantasiereisen auf. Und es ist, wenn man das selber erleben durfte, immer wieder faszinierend, für jeden Einzelnen anders, was dabei rauskommt. Und die Seele wandert mit und sie liebt es, mitzuwandern. Und das Unterbewusstsein zeigt auch ganz viel dann.
Jetzt bin ich so ein Typ, also wenn ich da liege und eine Meditation beginnt, da fühle ich mich erstmal fremd. Und dann habe ich tausend Gedanken. Da denke ich, hey, das musst du gleich noch erledigen, wenn du so in der Stille bist. Oder jedes Mal, ich habe vergessen, die Winterreifen aufzuziehen, habe ich wirklich. Also das sind so Sachen, die dann so hochkochen. Und für mich ist das manchmal gar nicht beherrschbar. Gibt's da Tipps? Kann man sagen, so komme ich in die Ruhe rein?
Also als ich vor zig Jahrzehnten, kann man jetzt fast schon sagen, angefangen habe zu meditieren, da habe ich gedacht, Gott, wie soll ich das denn jemals durchhalten? Ich muss noch bügeln, ich muss noch einkaufen, die Kinder muss ich von der Schule abholen. Da habe ich gedacht, sind die 10 Minuten bald rum? Jetzt ist es mittlerweile so, dass es für mich überhaupt kein Thema ist, eine Stunde oder anderthalb Stunden zu meditieren.
Wow.
Und Raum und Zeit um mich rum ist weg, ist komplett weg. Und meditieren heißt ja im Grunde genommen, in die Stille zu gehen, gedankenfrei zu werden. Das, was wir machen, sind ja auch schon Reisen. Wir gehen an bestimmte Orte, weil wir etwas bewirken möchten in der Meditation, weil wir etwas finden möchten, weil wir etwas klären möchten, weil wir etwas fühlen möchten. Genau, und das ist eine Übungsfrage. Ja. Es ist eine Trainingsfrage.
Also man muss das wirklich häufiger machen dann.
Ne? Ja, ja.
Und
ja.
Wenn du nach der Stunde dann da rauskommst, wie ist das? Bist du dann topfit oder wie ist das?
Ja, also es kommt drauf an. Es gibt sehr lebendige Reisen, die richtig energetisierend sind. Es gibt auch tiefgehende Meditationen, wo man richtig im Frieden ist. Also man findet seinen Seelenfrieden und sagt, oh, wie schön war das denn? Ich mache jetzt nichts anderes mehr. Ich genieße das. Ich genieße das einfach nur und lasse das nachklingen. Und nochmal ganz kurz zurück, wenn ich anfange zu meditieren, nicht aufgeben. Also ich kann den Zuhörern nur ans Herz legen, nicht aufgeben, immer weitermachen und annehmen, dass diese Gedanken im Kopf sind, ich muss noch Wäsche aufhängen, ich muss noch annehmen, dass es so ist. Es geht nach einer Weile immer besser und irgendwann sind diese Dinge weg. Also Annahme, auch wenn Geräusche kommen. Also ich habe ja nun 2 Hunde, wie du weißt, und wenn die jetzt bellen würden, dann wären sie halt dabei. Dann ist das ein Geräusch, was mit eingespielt wird, aber was ich ausblende, ich nehme es an und ich gehe einfach weiter.
Man lässt das einfach zu dann.
Ne? Ja, man lässt es einfach zu, genau.
Ohne zu bewerten.
Richtig, ne? Das hast du schön gesagt. Ja.
Der Sprung dann da.
Ja, ja. Genau.
Wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, ne? Und was kann ich da machen, um einmal in die Stille zu kommen? Wie viel Zeit nehme ich mir? Stelle ich mir einen Wecker oder was mache ich da? Wir sind ja jetzt so, dass der Zuhörer da ja allein damit ist. Gut, ich habe eine Meditation mal aufgesprochen. Wir machen auch noch eine, aber nicht in dieser Session, aber wir machen eine für dich, lieber Zuhörer. Aber ich möchte gern wissen, wenn du selber trainieren möchtest oder üben möchtest, was würdest du empfehlen? Mach erstmal 5 Minuten, dann 10 Minuten oder wie würdest du das empfehlen?
Auch da sind wir bei der Intuition. Also schaffe dir erstmal die Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst. Mhm. Also du wirst nicht in der Fabrikhalle meditieren wollen, weil du einfach sagst, es ist kalt, es ist laut, es ist ein Hall, es ist ungemütlich. Also schaffe dir eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst. Und ob du liegst, sitzt, auf einem Meditationskissen, auf einem Meditationshocker, das ist alles zu Anfang überhaupt noch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du es bequem hast und für eine gute Atmosphäre sorgst, in der du dich wohlfühlst. Mhm. Und dann kannst du dir eine geführte Meditation, was wir im Anschluss machen, was du kurz angedeutet hast, ist eine Intuitionsreise, auch zum Thema Blutdruck. Mhm. Du kannst dir intuitiv sagen, es fühlt sich gut an, ich habe jetzt so ist so der Zeitpunkt, jetzt möchte ich aufhören. Mhm. Na, wenn der Impuls kommt, vielleicht sagst du dir auch, ja, okay, oh, ein bisschen kann ich noch, ein Stückchen gehe ich noch. Mhm. Und dann hörst du auf und dann ist gut. Und du wirst feststellen, je öfter du das machst und trainierst und übst, je länger wird es funktionieren. Und du wirst irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, wow, das war eine halbe Stunde.
Genau.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, und vor allen Dingen, also physiologisch, ich habe da auch mal physiologisch nachgelesen, da wächst das Gehirn, wir wissen eigentlich im Prinzip, das Gehirn wächst und ich glaube auch ganz sicher, dass die innere Zufriedenheit wächst und wenn die innere Zufriedenheit wächst, dann wächst, reduziert sich der Druck in dir und wenn sich der Druck in dir reduziert, dann lebst du vielleicht ein paar Wochen länger. Das also ist eine super Nummer, deswegen denke ich mal.
Na ja, hoffentlich ein paar Jahre, nicht nur ein paar Wochen, ne?
Ja, also. Ja, gut. Okay. Ja, also, würde ich sagen, Michaela, vielen Dank für diese tolle Information, die du dem Zuhörer hier geboten hast. Du hast ja uns noch ein Bonbon zur Verfügung gestellt. Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, was wir für die nächste Reise oder Meditation aufsprechen.
Hm? Ja, also vielleicht gestattest du mir noch ganz kurz.
Immer.
Zu dem letzten, was du gesagt hast. Es gibt, vor Jahren ist an der Bostoner University eine Studie gemacht worden mit Probanden, die meditiert haben und die nicht meditiert haben. Und man hat damals festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, also Zeit für sich, für die Innenbetrachtung, für die Ruhe, für die Stille nehmen, dass Areale im Gehirn, die als Graubereiche deklariert waren, dass die aktiviert werden. Und das ist etwas, was ich völlig faszinierend finde, dass eigentlich tote Areale, die wir nicht nutzen konnten, aktiviert werden und lebendig werden. Und das senkt nicht nur den Blutdruck, sämtliche Symptome, die der Körper ausdrückt, weil in der Psyche etwas nicht stimmt, können wir damit regulieren, über Meditation und auch ganz viel über die Selbstreflexion, indem ich mich begleiten lasse und sage, was kann ich tun, um diese Dinge in meinem Leben zu verändern? Das ist ein Kernpunkt, um ins Fühlen zu kommen und immer weiter in sein Bewusstsein und in die Intuition. Danke, dass du mir das noch gestattet hast.
Oh, um Gottes Willen, ja, Mensch. Das ist hier, das ist eine lockere Unterhaltung und ich bin froh, dass du das überhaupt machst. Ganz toll. Ganz herzlichen Dank. Am Ende habe ich immer so eine etwas provokante Frage. Wenn du jetzt heute auf eine einsame Insel gehen müsstest, was würdest du mitnehmen?
Musik, ein gutes Buch und vielleicht einen Sonnenhut.
Super, ganz herzlichen Dank. Also ihr könnt euch oder du kannst dich auf die Meditation, die Michaela aufsprechen wird, in der nächsten Folge freuen. Ja, vielleicht gelingt es dir auch, ja, das Innere zu finden und eigentlich mit der Stille oder Selbstbetrachtung zu beginnen. Aber ich sehe gerade, Michaela möchte noch was Zusätzliches sagen, bitte.
Naja, du hattest vorher die Frage gestellt zur Intuitionsreise, was ich da mache.
Ja.
Für den Zuhörer vielleicht einfach so ein ganz kleiner Vorgeschmack, eine Intuitionsreise ins Herz, in unsere Seele, wo wir eine Frage stellen können. Und das kann natürlich auch eine Frage zum Thema Blutdruck sein. Was passiert in meinem Körper? Wo finde ich das? Wo spüre ich das? Und ich freue mich sehr darauf, die für euch zu geben.
Ja, vielen Dank, dass du uns, glaube ich, guck dir 37 Minuten ausgehalten hast und bis zu Ende gehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn dir dieser Podcast oder die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder überall dort, wo man Podcast bewerten kann, eine positive Bewertung hinterlässt. Denn dann können immer noch mehr Leute diese Podcast- und Podcast-Folgen hören. Und wenn du gar keine Ahnung von Bluthochdruck hast, dann lade ich dich ein, von Folge 1 die ersten 10 Folgen sicher mal zu hören. Da kriegst du dann so ein bisschen das, was in dir mit Blutdruck passiert und warum überhaupt, mit auf den Weg gegeben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und
vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Okay, bis bald. Tschö.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.